Bevor wir beginnen, möchte ich auf Folgendes hinweisen. Gegen Ende dieser Folge sprechen wir unter anderem über Gewalt und sexualisierte Gewalt, und zwar insbesondere zwischen Minute 33 und 44. Falls Sie auf dieses Thema sehr sensibel reagieren, überspringen Sie diese Stelle oder hören Sie diesen Podcast gemeinsam mit einer vertrauten Person, mit der Sie die Inhalte besprechen können. Der Podcast ist aus diesem Grund auch nicht für Kinderohren geeignet.
Da werde ich enorm sauer und ich würde auch ganz gerne diese ganzen Verschwörungstheoretiker und diejenigen, die sagen, Demokratie ist scheiße, in den Bus setzen und nach Teheran schicken, damit sie mal ganz kurz sehen, wie es ist, in einem nicht demokratischen Staat zu leben.
Bayern gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren.
Herzlich willkommen zu Bayern gemeinsam stark. Mein Name ist Lena Prieger und in unserem Podcast treffen wir Menschen aus Bayern, Menschen, die Bayern ausmachen und die Bayern bewegen. Heute haben wir die Journalistin, Moderatorin und Autorin Natalie Amiri zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Frau Amiri. Ich stelle Sie kurz ein bisschen vor. Natalie Amiri wurde 1978 in München als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters geboren und ist auch hier aufgewachsen. Ihr Vater war 1965 nach Deutschland gekommen und handelte ganz klischeegetreu, wie sie schreibt, mit Teppichen. Sie studierte Diplom-Orientalistik und Islamwissenschaft in Bamberg, bekam ein Stipendium und machte Auslandssemester in Teheran und Damaskus. Direkt nach ihrem Abschluss ging sie nach Teheran und begann dort bald als Journalistin zu arbeiten. Ab 2007 war sie Korrespondentin der ARD. Seit 2014 moderiert sie unter anderem den ARD-Weltspiegel. Kurz danach begann sie auch das ARD-Studio in Teheran zu leiten, bis sie im Jahr 2020 vom Auswärtigen Amt gewarnt wurde. Ihre Sicherheit war in Gefahr. Denn als Doppelstaatlerin hat sie einen deutschen und einen iranischen Pass. Für das iranische Regime gilt sie allerdings nur als Iranerin. Natalie Amiri konnte also nicht mehr in das Land einreisen und musste die Leitung des ARD-Büros in Teheran abgeben. Über ihre Arbeit im Iran und in Afghanistan hat Natalie Amiri mehrere Bestseller geschrieben. Gemeinsam mit Düzen Tekal hat sie das Buch »Die mutigen Frauen Irans« herausgegeben, mit Beiträgen verschiedener Kämpferinnen für Freiheit und Selbstbestimmung. Für ihre Arbeit erhält sie jetzt den Bayerischen Verfassungsorden. Zu Beginn unseres Podcasts haben wir 5 Standardfragen an unsere Gäste. Das heißt, das sind Halbsätze, die ich beginne und ich würde Sie bitten, sie zu vervollständigen. Mhm. Bayern ist für mich
schon ein bisschen meine Heimat.
Bei mir ist das Glas halb voll oder halb leer? Optimistin oder Pessimistin?
Halb voll auf jeden Fall, sonst könnte ich ja diesen Job nicht ausführen.
Was macht die Gemeinschaft stark?
Ehrlichkeit, Respekt, Solidarität.
Dringend zu tun bei uns ist was?
Mutiger sein.
Und die Zukunft wird gut, weil?
Ich an das Gute glaube.
Sehr schön. Darüber werden wir heute hoffentlich noch mehr sprechen. Frau Amiri, Sie haben eine ganz starke Verbindung zum Iran. Das liest man in Ihren Büchern, Ihre Liebe zum Land, zu den Menschen, zu der Kultur. War schon früh klar, dass Sie dort arbeiten wollen? Wie früh wussten Sie das?
Ich bin irgendwann mal mit 30 durch den Englischen Garten gelaufen mit einer Freundin, einer ehemaligen Kommilitonin aus meiner Studienzeit. Ich studierte ja in Bamberg. Und sie fragte mich, sag mal, wie ist denn jetzt so dein Masterplan? Es gab in meinem Leben nie einen Masterplan. Ich bin ziemlich gefloatet. Also ich bin so mit dem Leben geflossen. Das, was mir angeboten wurde, habe ich voll und ganz erfüllt. Aber es war nicht so ein, bis 20 mache ich das und mit 25 muss ich das erreicht haben und mit 30 das überhaupt nicht. Es wurde mir ganz viel, ich hatte auch ganz viel Glück. Also ich bin sicher fleißig, ich bin sicher auch ehrgeizig, aber ich hatte auch ganz oft einfach Glück durch die Umstände. Und ich habe mich ganz viel getraut, auch wenn ich es in dem Moment noch gar nicht konnte. Ich habe erstmal immer Ja gesagt. Also die Selbstzweifel sind schon auch vorhanden und die kamen dann auch. Aber zuerst mal habe ich Ja gesagt. Das ist wie so ein Reflex bei mir. irgendwann mal vor 10 Jahren, als mir mitgeteilt wurde, dass die Herren des Bayerischen Rundfunks sich entschieden haben, dass ich den Weltspiegel moderieren sollte für die ARD, erzählte ich es meiner Schwester und die sagte mir, das kannst du doch nicht annehmen. Das kannst du doch gar nicht. Nur weil du irgendwann mal die Fürbitten in der Kirche vorgelesen hast, kannst du doch jetzt nicht eine der wichtigsten, renommiertesten Sendungen der ARD moderieren. Und ja, ich hatte die ersten 2 Jahre wirklich wahnsinnig schlechte Laune vor jeder Sendung, und weil ich so unglaublich aufgeregt war. Mhm. Inzwischen macht es mir Gott sei Dank Spaß, aber das war damals mein größter Wunsch, dass es mir einfach irgendwann mal so Freude bereiten wird, dass ich es auch wirklich gut machen kann, dass ich mich nicht darauf konzentriere, oh Gott, hoffentlich mache ich keinen Fehler, sondern einfach nur Freude an der Arbeit haben, und die habe ich jetzt Gott sei Dank.
Das kann man sich, wenn man sieht und liest, was sie alles schon so gemacht haben, gerade beruflich in ihrem Leben, kaum vorstellen, dass sie vor irgendwas aufgeregt sind oder vor irgendwas Angst haben, denn also Journalismus ist im Iran ja an sich schon schwierig, aber dann auch noch als Frau und für einen westlichen Fernsehsender, das ist ja so der Super-GAU fürs Regime eigentlich oder der Feind schlechthin. Wie kann man sich Ihre Arbeit im Iran als Frau, als Journalistin vorstellen? Mit was hatten Sie so zu kämpfen?
Also ich war wirklich der Super-GAU für das iranische Regime. Die fragen immer noch, wo ich bin. Die sind immer noch in Hab-Acht-Stellung, was ich sage. Die haben wirklich Angst vor mir. Ich glaube, das war für das Regime der Super-GAU, weil ich Persisch konnte, weil ich vor allen Dingen ihre Propaganda verstanden habe und weil ich verstanden habe, wie dieses Regime auch den Westen an der Nase herumführt, mit welchen Narrativen sie gelernt haben, die westlichen Politiker und Politikerinnen einzulullen. Ich bin ja 2005 in den Iran gegangen, habe dann direkt nach dem Studium in der Deutschen Botschaft angefangen zu arbeiten und wurde dann nach 2 Jahren von Peter Metzger, dem damaligen Studioleiter der ARD in Teheran, abgeworben, weil er meinte, so jemanden wie dich brauchen wir. Du bist zäh und du bleibst so an der Sache wie so eine Zecke dran und du lässt dich nicht abwimmeln. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, sich nicht abwimmeln zu lassen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich mit 19, als ich ein Praktikum im Iran gemacht habe, sehr naiv und blauäugig war und dann über die Jahre, die ich dann im Iran verbracht habe, wirklich auch eine Hartnäckigkeit gelernt habe und auch gelernt habe, viel mutiger zu sein. Und da waren mir die iranischen Frauen ein Vorbild. Ich bin wirklich naiv in die Islamische Republik Iran eingereist und ich würde sagen, ich bin hartgesotten wieder rausgekommen nach insgesamt ja 11 Jahren. Und habe einfach die perfide, kranke Politik dieses Regimes verstanden. Und ich muss auch sagen, als Journalistin dort zu überleben, macht einen wirklich hart und mich bringt auch nicht so aus der Ruhe, weil ich wirklich durch die schwerste Schule gegangen bin. Durchs Machen, also Learning by Doing. Im Grunde genommen habe ich im Iran gelernt, also Journalismus gelernt, auch durch Peter Metzger, weil er es mir dort beigebracht hat und dann immer wieder durch Seminare in Deutschland. Aber ich habe auch fast eine andere Art von Journalismus gelernt, denn ich hatte nie Rechte. Ich hatte auch nie Zugriff auf Informationen. Also ich hatte nicht das Recht, es gibt ja das Informationsauskunftsgesetz, ja, dass jeder Bürger, nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern hat dieses Recht, bei Behörden sich Informationen zu holen.
Bei uns in Deutschland.
Bei uns in Deutschland. Im Iran ist das nicht so. Ja. Im Iran werden dir nur Steine in den Weg gelegt und es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Du bist der Feind in den Augen des Staates und so wirst du auch behandelt. Insofern, bei Protesten war es die Zivilbevölkerung, die uns Journalisten dann versteckt hat in den Innenhöfen, die uns reingezogen haben, haben gesagt, stell dich hier hin, weil die Polizei kommt gerade. Und wenn man so, ich möchte fast sagen, fast sozialisiert wird, dann lernt man durch ganz viele Tricks dann trotzdem am Ende das Regime wieder ausgetrickst zu haben. Aber natürlich mit der Konsequenz, dass die am längeren Hebel sitzen. Und es ist ja nicht so, dass ich im Geheimdienst arbeite und es würde niemand merken, wenn ich was produziere, sondern am Ende wird's ausgestrahlt. Am Ende spreche ich darüber Und dann wurde ich natürlich bestraft in Form von, mir wurde die Pressekarte entzogen und noch vieles mehr, Drohungen und so weiter, Einschüchterungen.
Über die möchte ich unbedingt gleich noch reden, aber auch gleich darüber, über diesen Unterschied zwischen dem iranischen Regime und der iranischen Zivilgesellschaft. Denn es sind ja Welten, die dieses Regime trennen, dieses antiwestliche, patriarchal, religiös motivierte Regime und diese sehr offene iranische Zivilgesellschaft, die absolut pro-westlich ist, die säkular ist zu einem ganz großen Teil, die ja offen ist, die gastfreundlich ist, die feiern will, die leben will.
Und dafür ihr Leben riskiert hat bei diesem revolutionären Prozess. Frau Leben Freiheit, ja, auf die Straßen gegangen sind nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei verhaftet wurde und dann umgebracht wurde. Und plötzlich waren Zehntausende auf der Straße. Und zwar zum ersten Mal auch aus allen Gesellschaftsschichten. Und das war das, was das Regime so sehr als Bedrohung, als existenzielle Bedrohung angesehen hat. Deswegen sind sie so brutal gegen die Menschen vorgegangen. Aber ja, die Gesellschaft, gäbe es ein Referendum, würden sie morgen zu 81% ihr Kreuz bei Nein zur Islamischen Republik setzen. Sie sind sehr, sehr säkular eingestellt. Es kommt auch durch eine sehr hohe Bildungsrate. Gerade Frauen sind enorm gebildet auch. Mehr als die Hälfte der Hochschulabsolventinnen sind Frauen. Die Menschen haben sich vom Islam distanziert. Sie sind müde von Religion überhaupt per se. Sie sagen, im Namen des Islam wurde uns immer verkauft, müssen wir uns verhüllen. Im Namen des Islam wird hingerichtet, im Namen des Islam darf man keine außereheliche Beziehung führen und so weiter. Wenn wir jetzt zu Frauenrechten kommen, im Namen des Islam, muss eine Frau dem Mann sexuell immer zur Verfügung stehen und darf nicht geschieden werden. All das hat die Menschen müde werden lassen und sich abwenden lassen von der Religion. Deswegen sehen sich nur noch 30% der Iranerinnen und Iraner definieren sich als Muslime. Und sie haben sich abgewandt, also sie lassen sich nicht mehr einlullen von der Propaganda des Regimes. Es sehen nur noch 16,4% der Menschen im Iran, und sind 90 Millionen Staatsfernsehen. Der Rest, also 91%, holen sich Informationen über Social Media. Und die sind frei. Also ja. Social Media, man versucht natürlich von Seiten des Regimes immer wieder diese Social Media Kanäle wie Telegram und WhatsApp und Instagram zu sperren. Aber dann holen sich eben Iranerinnen und Iraner immer wieder Möglichkeiten, finden Möglichkeiten, dann wieder sich durch VPN-Kanäle dann die Informationen zu holen. Insofern ist es eine Frage der Zeit, sagen alle, bis dieses Regime fällt. Aber im Moment sitzen sie wieder relativ fest im Sattel und geben ja auch den Ton in der Region gerade an.
Sie sind ja sehr früh als Jugendliche auch schon im Iran gewesen, mehrfach, und haben zum Beispiel gesagt, sie haben selten so viel gefeiert auf Partys, so viel getanzt und so viel getrunken wie im Iran. Also das Leben, was hinter all diesen Restriktionen stattfindet, ist ein völlig anderes und unserem sehr ähnlich eigentlich. Also das, was die Menschen wollen.
Sehr ähnlich. Es ist einfach eine Parallelgesellschaft, in der die Menschen leben. Es ist auch so, ich habe ja auch immer wieder die Unterschiede zu anderen islamischen Ländern gesehen. Ja, also in Afghanistan war ich ja, und da ist die Gesellschaft noch sehr patriarchalisch. Die Männer wollen nicht, dass die Frauen in Universitäten gehen. Es ist auch nach dem Fall Afghanistans, waren es ein paar Dutzend Frauen, die demonstrierten, die sich trauten zu demonstrieren, und sie wurden nicht unterstützt von Männern. Das ist ganz anders im Iran. Ja. Dort unterstützten die Männer in den Protesten letztes Jahr die Frauen, und sie jubelten, als die Frauen sich die Kopftücher vom Kopf rissen. Wenn ich aus Teheran zurückgeflogen bin, war zum Beispiel das Erste, was die Frauen gemacht haben, noch bevor das Flugzeug abgehoben ist, sich das Kopftuch vom Kopf zu ziehen. Wenn ich zum Beispiel aus Istanbul, ich habe auch viel aus der Türkei berichtet, zurückgeflogen bin nach München, blieb 3/4 der Kopftücher auf dem Kopf. Also ich will das gar nicht werten. Es ist einfach nur, wie die Menschen mit der Religion umgehen und mit vor allen Dingen der aufoktroyierten Religion, die sie einfach nicht mehr wollen. Sie wollen so nicht leben, deswegen leben sie eben hinter verschlossenen Türen das Leben, das wir auch so kennen. Aber sie dürfen nicht. Und das ist leider, also ich habe ja dieses Buch geschrieben und über die Partys geschrieben in den Zeiten so von Khatami, also in den 90er Jahren. Und dann auch noch zu Ahmadinejads Zeiten 2005 bis 12, als ich im Iran war, da wurde auch noch viel gefeiert. Es gab auch noch ein lebendiges Kulturleben. Es gab viele Vernissagen. Jeden Freitag haben wir eigentlich Gallery Hopping gemacht quer durch Teheran und waren in vielen, vielen Galerien unterwegs. Es gab tolle Theaterstücke und Konzertaufführungen. Aber das ist mit einer Radikalisierung der Regierung eigentlich und dann mit einer massiven Verarmung der Gesellschaft durch die Sanktionen einerseits, aber auch durch die Korruption der Machtelite andererseits. Und dann kam noch Corona und dann eben jetzt diese nicht vollendete Revolution. Wenn man jetzt mit Menschen im Iran spricht, was ich ja tue sehr oft, befindet sich die Gesellschaft wie in einem Koma. Es hat sich wie ein schwarzer Schleier über die Menschen gelegt und es wird auch nicht mehr gefeiert. Also vielleicht feiern noch die Kinder der Revolutionsgarde in ihren Penthäusern mit ihren Dollars, die sie eingenommen haben über illegale Geschäfte. Aber der Großteil der Gesellschaft hat gar kein Geld mehr zu feiern und ihnen ist auch nicht nach Feiern zumute.
Ich würde gerne noch ein bisschen anschaulicher machen, wie diese Arbeit für Sie aussah im Iran. Sie haben geschrieben, ich war der Feind, weil ich Journalistin bin, nicht weil ich eine Frau bin. Mhm. Und wie das aussieht, wenn man Feind ist in diesem Regime mit dem Job, den man macht, das kann man auch in Ihren Büchern lesen. Also von Kontrolle über Einschüchterung, über Zensur, Entzug der Pressekarte, aber es sind ihnen ja auch viel gruseligere Sachen noch passiert. Also für mich war total beeindruckend, dass sie bei ihrer Einreise zum Beispiel immer eine Not-SMS schon vorbereitet hatten für den Fall, dass sie rausgezogen werden von dem Geheimdienst zum Beispiel, dass sie die schnell noch absetzen können, dass sie sie jetzt haben sozusagen. Also zu solchen Mitteln mussten sie greifen, einfach um dann informieren zu können, dass sie in Gefahr sind.
Ja, gut, dass ich das alles aufgeschrieben habe, weil in meinem Leben so viel passiert, dass ich also es passiert einfach so permanent ständig etwas, was nicht normal ist und was so auch Freunde hier in München für so außergewöhnlich halten. Und für mich ist aber schon so eine Normalität ist, auch permanent mit einer Angst zu leben, ja, und permanent damit zu leben, dass etwas gefährlich ist oder dass man eingeschüchtert wird. Ja, so eine SMS hatte ich immer, stimmt, jetzt muss ich sagen, die hatte ich jahrelang auf meinem Handy. Und als ich dann eine der letzten Male eingereist bin, wurde mir ja auch mein Pass abgenommen. Und
Sie haben die abgesetzt, die SMS, ne?
Genau, ja, also ich habe die abgesetzt, sie haben mich jetzt. Und dann ist mein Team sofort losgefahren Richtung Flughafen und haben eben, man weiß ja nicht wer, ne? Also das habe ich dann im Verlauf des Gesprächs mit dem Geheimdienst rausgekriegt. Es gibt ja den Geheimdienst der Islamischen Republik Iran und dann gibt es noch den Geheimdienst der Revolutionsgarde, der sehr viel gefährlicher ist, weil der lässt einen halt auch verschwinden in Verließen und die Revolutionsgarde schert sich einen Dreck um ihren Ruf, vor allen Dingen im Westen. Also da geht's nicht mehr um salonfähig sein zu wollen oder nicht. Deswegen ist es natürlich sehr gefährlich, in den Händen der Revolutionsgarde zu landen. Das bin ich am Flughafen Gott sei Dank nicht. Das war der alte Geheimdienst, aber die haben mir dann eben gesagt, also ich bin jetzt ausreisegesperrt und bekomme meinen Pass erst wieder zurück, wenn ich zum Gespräch mit dem Geheimdienst vorstellig wurde.
Und auch da, eine gruselige Situation, ja. Dieses Gespräch mit dem Geheimdienst. Das hat mit mehreren fremden Männern in irgendeinem ominösen Hotelzimmer stattgefunden.
Ja, das war schon mal 2010, als sie mich zur Mitarbeit zwingen wollten. Und das mit der Passabnahme war dann, ich glaube, 2019 oder so. Also kurz bevor ich dann gar nicht mehr einreisen durfte. Weil es aber auch dann zu offensichtlich wurde, dass sie mich auf dem Kicker haben und dann auch der Sender gesagt hat, das können sie nicht mehr verantworten, mich da jetzt weiter reinzuschicken. Aber ja, sowas passiert ständig. Der verlängerte Arm des Regimes ist auch im Ausland unterwegs. Meine größte Sorge, als ich in Afghanistan war, war ehrlich gesagt nicht die, dass die Taliban mich verhaften, sondern dass der Geheimdienst der Islamischen Revolutionsgarde dort auftaucht und mich dann beseitigt und dann heißt es halt, die ist von den Taliban ja, verhaftet oder was auch immer worden. Insofern mache ich mir am meisten Sorge, wenn ich unterwegs bin, vor dieser Revolutionsgarde, weil die brutal ist und, und wirklich laute Stimmen im Ausland umbringt.
Wie schaffen Sie es dann trotzdem, diese Arbeit zu machen? Wie gehen Sie damit um? Denn es ist ja eine berechtigte Sorge. Ich könnte da von der Revolutionsgarde irgendwo einfach mal eingesammelt werden und dann bin ich weg.
Also ich glaube, das hat zum einen mit meiner Kindheit zu tun, weil ich sehr, sehr viele Bücher über das Dritte Reich gelesen habe und mir immer gesagt habe, ich hätte was gesagt. Also es war so, ich konnte das nicht nachvollziehen, dass so viele Menschen geschwiegen haben. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, über Unrechtsregime zu sprechen und das auch noch in einer Demokratie. Insofern, warum sollte ich jetzt nicht sprechen? Und ich glaube einfach, dass, ja, Journalistin zu sein, braucht auch Mut, aber ich denke manchmal, dass ich dafür auch auf die Welt gekommen bin. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Und wenn ich nun mal Journalistin bin und über diese Regime berichte, dann muss ich auch laut sein und die Wahrheit sagen und darauf aufmerksam machen. Das ist meine journalistische Verpflichtung und da kann ich auch nicht irgendwie weniger sagen, damit es weniger gefährlich ist für mich.
Man muss sagen, es gibt Kolleginnen von Ihnen, auch Zweistaatlerinnen, die sind umgekommen oder verschwunden. Also es gibt diese Beispiele, einfach nur, weil sie zum Beispiel das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran fotografiert haben.
Ja.
Also es
Sarah ist. Sarah Kazemi aus Kanada. Ich habe neulich den Satz gesagt, der für viele brutal klingt, aber ich habe gesagt, lieber sterbe ich früher und habe nicht geschwiegen. Das ist ein krasser Satz, vor allen Dingen für Menschen, die noch nie mit repressiven Regimen zu tun hatten und die noch nie sich bewusst werden mussten, was Demokratie und Freiheit und Gerechtigkeit und Rechtsschutz bedeutet, also wie viel wert das ist.
Der Wert, ja.
Und mir ist es eben sehr bewusst und deswegen möchte ich das voll auskosten.
Sie sind alleinerziehende Mutter, Frau Amiri, eines inzwischen erwachsenen Sohnes. Und ich weiß, Sie haben ganz lange nicht über ihn gesprochen, auch aus guten Gründen, aus Sicherheitsgründen. Jetzt ist er eben erwachsen. Wir haben eine Folge in diesem Podcast mit der Helma Sick, in der es um finanzielle Unabhängigkeit von Frauen geht und darum, dass das erste Kind für die allermeisten Frauen der Knackpunkt ist, wo die Karriere nur noch auf Sparflamme in Teilzeit fortgeführt wird. Also wo oft wirklich die Weichen für den Rest des Lebens gestellt werden. Bei Ihnen war es nicht so. Sie haben diese Arbeit trotzdem gemacht. Wie sind Sie damit umgegangen? Welche Rolle hat es für Sie gespielt, dass es eben dann auch noch dieses Kind gab?
Ich glaube, weil ich so sehr auch mein eigenes Leben verwirklichen wollte, meinen eigenen Plan und meinen Beruf ausführen, aber zu extrem hohen Kosten. Also mich hat es zerrissen als Mutter. Ich kann jetzt gar nicht verschiedene, also ich erzähle ja gerne immer Geschichten, aber das ist so, wenn ich die Geschichten erzähle, bin ich dann so tief traurig, dass ich dann wirklich sehr emotional werde. Insofern lasse ich jetzt mal die Geschichten beiseite, aber es hat mich schier umgebracht, mein Kind immer wieder zu vertrösten, dass ich jetzt keine Zeit habe. Und es ist ja so, als Journalistin verdient man ja auch nicht viel. Insofern konnte ich mir auch keine Nanny oder keine Tagesmutter leisten. Und meine Eltern waren einfach, die waren super Eltern, aber die waren einfach keine Großeltern. Insofern musste ich ihn immer bei Freunden unterbringen. Und dann ist es ja in den Medien so, ich bin ja freie Journalistin, wenn man da angerufen wird und sagt, nee, ich kann jetzt nicht, das kannst du zweimal machen und beim dritten Mal wirst du halt nicht mehr angerufen. Also habe ich immer gesagt, ja. Und dann habe ich aufgelegt und dann dachte ich mir, scheiße, wie kriege ich das jetzt hin? Aber der hat doch eine Schulaufführung oder er hat doch Fußballspiel oder der hat doch das und ich habe doch das versprochen. Und dann hat es mich wirklich, also das schlechte Gewissen hat mich hier umgebracht. Mein Sohn sagte mir neulich, Mama, jetzt hör doch endlich mal auf, über die Vergangenheit zu sprechen und schau doch einfach in die Zukunft. Ist doch alles gut gelaufen. Und da bin ich ihm wahnsinnig dankbar. Er sagt mir, dass ich, dass er heute da ist, wo er ist und so ist, wie er ist, weil ich eben eine Mutter war, die ihm auch gezeigt habe, wie es ist, emanzipiert zu sein und sein eigenes Geld zu verdienen, dass das auch wichtig ist, dass man Sicherheit hat. Ich bin ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und habe mir immer was aufbauen wollen. Ich wollte nie vom Staat abhängig sein und ich wusste, dass ich dafür eben wahnsinnig viel arbeiten muss. Und dann wurde ich eben angerufen und dann hieß es, in 3 Stunden geht der Flug nach Athen, Finanzkrise. Und dann wurde ich in Athen angerufen nach 4 Tagen. Ja, kannst du vielleicht doch noch mal nach Italien rüber? Da wird gerade Berlusconi zum ersten Mal rechtskräftig verurteilt. Und dann habe ich halt wieder gesagt, ja. So, und ich, ganz, ganz viele junge Journalistinnen und Journalisten fragen mich, wie hast du denn das geschafft, das alles zu erreichen? Ich glaube, durch einfach unglaublich viel Kompromisse und durch wahnsinnig viel Verzicht. Also ich kenne das gar nicht, Privatleben. So, ich habe einfach, es ist wie so auf einer Mission, einfach mein Leben gefüllt mit diesem Job und auf alles andere verzichtet.
Aber Sie würden trotzdem sagen, das ist es wert, das war es wert, es ist so wichtig.
Ich würde, also ich habe mich das selber gefragt, würde ich es nochmal anders machen? Nein, ich würde es nicht nochmal anders machen.
Das heißt aber, Sie haben ein gutes Netzwerk haben müssen, denn wenn das so war, dass Sie wussten, plötzlich muss in 3 Stunden nach Athen fliegen.
Ich kann einfach gut Persisch kochen und dann habe ich immer für alle gekocht, damit sie mir helfen.
Das heißt auch, Ihr Sohn war nicht mit im Iran, wenn Sie dort gearbeitet haben, oder?
Nee, die ersten 6 Jahre schon. Da habe ich ja ständig gelebt, von 2005 bis 2011. Da hatten wir einen festen Wohnsitz, also dort. Da war er die ganze Zeit dabei und dann 2015 bis 20 bin ich immer zwischen München und Teheran gependelt. Aber ich weiß noch, der damalige Intendant sagte zu mir, gut, Sie bekommen Teheran, aber dafür verlange ich, dass Sie nichts verpassen dort. Also wenn Sie das mit München, Teheran so machen und dass Sie die Stimme, die deutsche Stimme aus dem Iran sind und über den Iran. Ja, das habe ich sehr ernst genommen, seine Anweisung.
Das glaube ich. Jetzt muss man sagen, es ist so, dass eigentlich im Iran Frauen dürfen weder alleine wohnen, noch gibt es irgendwie eine Möglichkeit, glaube ich, alleinerziehend zu sein. Ab 7 Jahren wird das Kind grundsätzlich, glaube ich, dem Vater zugesprochen,
wenn es ums Sorgerecht geht. Also sie dürfen schon alleine wohnen, aber es ist halt gesellschaftlich nicht besonders angesehen. Ja, aber also hat sich in den letzten 30 Jahren enorm gewandelt. Also viele Frauen wohnen jetzt inzwischen alleine. Das bezieht sich aber auch auf die Gesellschaft und auf das liberale Denken innerhalb der Gesellschaft. Aber wenn es zum Gesetz kommt, dann sind Frauen einfach nur halb so viel wert wie ein Mann. Also laut der Scharia ist die Frau wirklich vor Gericht nur halb so viel wert wie die Zeugenaussage eines Mannes. Oder wie Sie schon sagten, das Sorgerecht liegt beim Mann, das Recht auf Scheidung liegt beim Mann, das Recht, die Ausreise zu bestimmen, liegt beim Mann. Die kann mir mein Ehemann verbieten. Und noch sehr viel mehr. Der Mann hat immer das Recht auf quasi sexuellen Zugriff der Frau, auch unter Androhung von Gewalt. Sie ist beim Erbrecht stark benachteiligt, also bekommt auch wieder nur die Hälfte von ihrem Bruder zum Beispiel. Insofern wurden Frauen seit 45 Jahren, jetzt hat sich der 45. Jahrestag der Islamischen Republik Iran gejährt, werden sie systematisch diskriminiert.
Sie können seit 2020 nicht mehr in den Iran einreisen, weil es für Sie einfach viel zu gefährlich ist. Das heißt, Sie konnten natürlich auch im Rahmen dieser Bewegung, die um den Tod von Jina Mahsa Amini entstanden ist, die in Polizeigewahrsam ermordet wurde, so muss man es sagen, eine junge Kurdin, die ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat.
Nicht richtig, genau. Weil nicht tragen gab's vor dieser Protestbewegung im Iran nicht. Es gab keine einzige Frau, die nicht das Kopftuch getragen hat. Das war einfach nicht möglich. Ja. Und wenn man das sich jetzt ansieht, also es ist schon eine Errungenschaft, dass 1/3 der Frauen einfach das Kopftuch nicht mehr tragen. Obwohl sie dafür eingesperrt werden, obwohl sie dafür dann in den Gefängnissen vergewaltigt werden, also die Gefahr laufen.
Ich kann mir vorstellen, dass das für Sie einfach sehr, sehr schwierig war, genau zu dieser Zeit dann ab 2022 nicht vor Ort zu sein, nicht von dort berichten zu können.
Das war die Hölle.
Das glaube ich.
Ich habe jeden zweiten Tag davon geträumt, dass ich dort bin, es irgendwie geschafft habe und dass mich dann die Revolutionsgarde findet und ich gerannt bin und sie mich verfolgt. Also es war wirklich jeden zweiten Tag und ich habe wirklich oft drüber nachgedacht, ob ich es irgendwie versuchen soll, über die Berge einzureisen. Aber also es bringt halt nichts, weil dann bin ich im Gefängnis und dann werde ich zum Thema der Nachrichten. Aber ich möchte ja die Nachrichten berichten. Insofern war das keine Option.
Ja.
Aber es war für mich als Journalistin, also mir ist wie als wäre mein Herz mir rausgerissen worden.
Trotzdem würde ich gern wissen, was können wir von den Menschen, insbesondere von den Frauen im Iran und auch in Afghanistan, was können wir lernen? Sind die eine Inspiration für uns? Ich bin sicher, sie können eine Inspiration für uns sein. Was können wir uns abschauen?
Na, auf jeden Fall. Also ich sage immer, die Dimension von Mut, die sieht man, die wird einem erstmal bewusst in diesen Ländern. Wir haben gar keine Ahnung, wie mutig wir sein können. Auch wir selber. Also ich, mir war auch nicht bewusst, aber wie mutig ich sein kann. Aber nach all diesen Jahren wusste ich, dass ich in jeder Situation eigentlich mutiger sein kann, als ich mir vorstellen hätte können zu sein. Insofern, das können wir von den Frauen dort lernen, hartnäckig zu sein, sich nichts sagen zu lassen, zu kämpfen, auch wenn das Ziel noch nicht genau vor ihnen steht, aber sie kämpfen einfach weiter. Es gibt jeden Tag Diskussionen auf der Straße mit Basij-Milizen, den Schlägertrupps des Regimes, wegen Kopftuch nicht aufgesetzt. Jede Kleinigkeit wird ja permanent kritisiert und die Frauen werden angegangen. Insofern, sie sind mit die mutigsten Kämpferinnen, die ich weltweit beobachtet habe.
Also Mut und vielleicht auch ein Stück weit unsere Freiheit wertzuschätzen. Sie haben das vorhin schon gesagt, dieser Wert. Sie schreiben auch, im Iran bestimmt der Staat über dein Leben, in Deutschland nicht. Hier bedeutet Freiheit auch Sicherheit. Hier darfst du die sein, die du sein willst. Ärgern Sie sich über Menschen, die sagen, wir haben hier ja gar keine Meinungsfreiheit, es gibt nur Mainstream-Medien, Lügenpresse.
Ich ärgere mich so sehr. Und vor allen Dingen übrigens auch, wenn ich sehe, wie unglaublich akribisch wir vorgehen in den Nachrichten, wie das überprüft wird, wie wir das 100-mal verifizieren, indem es hin und her geht zwischen Redaktion und Journalist. Ich bin ja im Ausland und wenn ich dann die Beiträge der Tagesschau, die checken das dann nochmal gegen, dann gehen die Bilder nochmal durch KI Verifikationscenter, dann wird nochmal geschaut, ist dieses Video wirklich dort entstanden und all das, und da ärgere ich mich wahnsinnig, wenn dann die Vorwürfe kommen, Lügenpresse oder wir sind irgendwie vom Kanzleramt gesteuert oder so. Da werde ich richtig wütend, weil ich ja für dieses Medium so viel aufgegeben habe und so viel riskiere und das ja nur riskiere, damit ich eben die Wahrheit transportieren kann, dass die in unsere Wohnzimmer kommt und dass die Menschen, die eben nicht die Möglichkeit haben, sich zu informieren, diese Informationen durch uns bekommen. Und da werde ich enorm sauer. Und ich würde auch ganz gerne diese ganzen Verschwörungstheoretiker und diejenigen, die sagen, Demokratie ist scheiße, in den Bus setzen und nach Teheran schicken, damit sie mal ganz kurz sehen, wie es ist, in einem nicht demokratischen Staat zu leben.
In einer Diktatur zu leben.
Ja.
Apropos, Sie möchten informieren. Frau Amiri, Sie kommen mehr oder weniger gerade aus Israel. Sie haben dort die Leitung des ARD-Studios vor Ort vertreten. Was haben Sie mitgenommen? Was fällt Ihnen so als erstes ein?
Dass ich noch mehr unbeantwortete Fragen habe, leider. Dass ich sehr, sehr bedrückt nach Hause gekommen bin. Ob des Hasses, ob der Ausweglosigkeit, ob der Brutalität und dieses Thema, über das jetzt auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen wurde, Zwei-Staaten-Lösung, ist in Israel einfach gar kein Thema. Darüber spricht niemand. Und wenn es ein Politiker tun sollte, wäre er sofort weg. Der würde sich so unbeliebt machen. Es gibt eine Härte selbst bei denjenigen, die für Frieden und Zwei-Staaten-Lösung und Koexistenz immer gekämpft haben. Weil das waren die Menschen, die jetzt brutalst von den Hamas-Terroristen abgeschlachtet wurden. Ich war im Kibbutz Be'eri unterwegs. Im Grunde genommen ist Be'eri zu einem Symbol für die Brutalität dieses Angriffs geworden. Und dort haben mehr als 100 Menschen ihr Leben verloren, weil sie, das war ein Massaker dort, was stattgefunden hat. Dutzende wurden entführt. Immer noch befinden sich Menschen in Geiselhaft der Hamas. Und das, was dort stattfand, das hat nichts mehr mit Taten von Menschen zu tun. Da wurden kleine Babys in Öfen gesteckt und verbrannt. Es wurde in die Genitalien geschossen. Ich habe mit den Ermittlern, die jetzt über sexualisierte Gewalt der Hamas eingesetzt, wirklich als Kriegswaffe gesprochen. Das sind hartgesottene Ermittler, die sind wirklich, die mussten mit Tränen kämpfen. Das ist so schrecklich, was dort passiert ist, dass ich durchaus verstehen kann, dass sie sagen, sie können jetzt nur Härte zeigen. Nur, und das waren auch Stimmen im Kibbutz Be'eri, von eben noch einigen der wenigen verbliebenen Menschen, die sagen, wir müssen irgendwie auf Dauer einen Frieden finden. Da sagte mir ein Mann, naja, wenn wir jetzt 20.000, 30.000 Menschen dort töten, ist es die Saat, die gesät wird für neue Terroristen. Also das kann doch nicht der richtige Weg sein. Und dann weinte eine Frau, die sagt, mein Sohn ist gerade in Gaza und ich habe ihn erzogen, dass Frieden das Wichtigste sein muss in unserem Leben als Ziel. Und er kommt zurück und sagt, Mama, wir müssen sie alle töten. Wir müssen Gaza platt machen. Keiner darf überleben. Und er so sich radikalisiert hat, dass sie keine Worte mehr findet. Und diese Verhärtung, gleichzeitig mit einem Premier, der dem es nur um sein eigenes Überleben politisch geht, der getrieben wird von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern. Aber sie sagen, es ist jetzt der Moment, wo wir Stärke zeigen müssen, sonst wird uns das wieder passieren.
Es ist eine Traumatisierung sicherlich dieser israelischen Gesellschaft, unter anderem durch diese monströsen Verbrechen, die da begangen worden sind durch die Hamas, also ja, sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel, dass es ein Stück weit ja auch im Iran bei der Niederschlagung der Proteste gab gegen die Frauen, aber auch die Männer, die inhaftiert wurden vom Regime.
Also im Iran ist die Frau, das habe ich ja vorher schon gesagt, einfach sehr viel weniger wert als ein Mann. Ein religiöser Gelehrter, Ayatollah Shirazi, sagte einmal, es gibt drei Arten von Tieren. Das sind einmal die Lastentiere, die für den Transport von uns sorgen. Und dann gibt es die Tiere, die uns ernähren. Und dann gibt es die Nutztiere, das sind die Frauen. Und die dienen zu unserer Befriedigung. In den Köpfen dieser islamischen Gelehrten geht es permanent um Sex. Mhm. Das ist wirklich extrem. Also auch wenn man als Frau auf den Straßen läuft, die Mullahs, ich meine, ich bin ja bedeckt gewesen, aber die schauen dann auf nur das kleinste Stückchen Haut. Mhm. Ja, also wenn das Kopftuch zum Beispiel hier verrutscht und dann hat man am Hals irgendwie kurz mal nackte Haut gesehen, dann starren sie da drauf. Mhm. Insofern geht's permanent um ihre Geilheit und dafür muss die Frau büßen und wird weggesperrt und muss sich verhüllen und darf nicht singen, weil dadurch übrigens auch der Mann erregt wird, weil Männer fluchen im Fußballstadion und die Frau das nicht hören soll, darf eben auch eine Frau nicht beim Fußballspiel dabei sein. Also es dreht sich permanent um die Bedürfnisse, sexuellen Bedürfnisse des Mannes und dafür muss die Frau büßen.
Jetzt muss man der Vollständigkeit halber vielleicht sagen, dass es diese sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel auch im Krieg gegen die Ukraine gab. Also es ist keine ausschließliche Waffe des Islamismus. Wir haben übrigens in dieser Reihe auch eine Folge mit dem Extremismus-Experten Ahmad Mansour, der sehr viel auch über vor allem die Arbeit gegen den Extremismus berichten kann und was man tun kann.
Hat ja auch 2008 die UN erst zum ersten Mal offiziell bestätigt, dass sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt wird. Was übrigens auch jetzt in Bezug auf Israel eine zweite Traumatisierung stattgefunden hat, der Opfer, denn es wurde ja wochenlang nicht anerkannt von Frauenrechtsorganisationen und der UN, die sich dann im Nachhinein dann dafür entschuldigt haben, dass sie im Grunde genommen über 100 Tage danach erst die UN dann gesagt hat, es hat wohl auch sexualisierte Gewalt stattgefunden. Und das ist natürlich doppelt schlimm, wenn du einmal Opfer von sexualisierter Gewalt wirst und dann dir niemand glaubt.
Sie haben natürlich viel jetzt auch mit Angehörigen von Geiseln gesprochen, aber es gibt eben auch die andere Seite und auch auf der sind Frauen und Kinder ganz häufig.
Ja, und das ist mir ein dringendes Bedürfnis. Mhm. Also wenn Sie mich fragen, wo ich jetzt gerade am liebsten wäre, auch wieder so eine Aussage, die wahrscheinlich kaum einer nachvollziehen kann, aber das wäre jetzt Gaza. Denn dort gibt es keine Journalistinnen und Journalisten aus dem Westen. Wir sind angewiesen auf Informationen, die uns dort Journalisten zukommen lassen, die schon immer dort waren, aber auch Mitarbeiter, die jetzt für die ARD zuständig sind und die wir natürlich auch überprüft haben, die auch verifizierte und korrekte Informationen uns schicken. Aber mein innerstes Bedürfnis wäre jetzt, dort zu sein und über eine der schlimmsten humanitären Katastrophen, die gerade passieren seit in diesem Jahrhundert, zu berichten. Ich meine, schon vor Kriegsbeginn waren ja die Menschen dort zu 80% von humanitärer Hilfe abhängig. Mhm. Und jetzt mit dieser Situation, dass die Menschen in Gaza dicht gedrängt in Rafah im Süden sitzen und jetzt Benny Gantz gerade wieder mit einer Bodenoffensive gedroht hat, Minister im Kabinett, dann und die Menschen nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen, weil sie zum dritten, zum vierten Mal schon mit ihrem Hab und Gut umgezogen sind. Und das ist ja nicht so ein Umzug, wie wir uns den vorstellen, mit einem Umzugswagen, sondern das ist meistens vielleicht nur noch eine Plastiktüte, was übrig geblieben ist. Und während dieser 3-4-maligen Umsiedlungen hast du jeweils Familienmitglieder hinterlassen, weil sie tot sind. Das sind knapp 30.000 Tote. Das sind zwar Angaben der Gesundheitsbehörde der Hamas, aber die haben sich in den letzten Jahren immer wieder bestätigt, dass die schon mehr oder weniger so stimmen. Insofern geht man von dieser hohen Zahl aus. Und das, was da jetzt passiert, ich habe dann auch, das erste Mal die Ankündigung kam, Militäroffensive in Rafah, habe ich dann so aus Reflex gefragt, ja, wo sollen sie denn noch hingehen? Mhm. Und mir stand ein Israeli gegenüber, der dann sagte, ja, wo sollten denn unsere Leute hingehen, als sie sie abgeschlachtet haben und vergewaltigt haben auf dem Nova Festival? Wo hätten die denn hinfliehen sollen? So, und da ist so eine Härte, dass man auch nicht sieht, was auf der anderen Seite ist. Jeweils auf der einen Seite weiß man nichts über die andere Seite. Wenn man sich israelisches Fernsehen ansieht, dann gibt es, das schaut alles nur aus wie so Gewalt-Videospiele. Also man hat so ein Target und dann gibt es eine Explosion von oben und das war's. Und dann heißt es Mission completed successfully. Aber dass da eben Menschen sterben, dass das Familien sind, die komplett ausgelöscht werden, zerstört werden, das sieht niemand. Und da hat mir auch ein Mann in Beri gesagt, in dem Kibbutz, hat gesagt, wir sehen die Menschen dort nicht. Also wir schauen nur israelisches Fernsehen, wir schauen keine internationalen Medien, nur sehr wenig, die wenigsten wissen, was da drüben passiert, wir sehen es nicht und wir wollen es auch nicht sehen. Insofern ist das gerade dramatisch.
Frau Amiri, um uns nicht total hoffnungslos hier
sprechen wir über persische Kochrezepte.
Das würde ich sehr gerne machen, ja, vielleicht können Sie uns Ihre Lieblingsrezepte geben. Wir sprechen hier mit inspirierenden Persönlichkeiten und wir reden auch anlässlich des Internationalen Frauentages miteinander. Wie können wir Frauen untereinander solidarisch sein, auch über Grenzen hinweg? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit für uns, für jemanden, der uns jetzt zuhört, Solidarität mit den Frauen im Iran, in Afghanistan,
also
in Gaza?
Also erstmal sollten wir vielleicht lernen, untereinander solidarisch zu sein, weil das kriegen wir nicht einmal in Deutschland auf die Reihe. Also wenn ich sehe, wie Männer sich gegenseitig helfen, auch wenn es potenzielle Konkurrenten sein können, dann haben wir Frauen da noch einen langen Weg vor uns. Insofern, glaube ich, müssen wir mal erst bei uns anfangen, was Solidarität bedeutet. Und dann können wir das auch in diese Länder hinaustragen. Aber im Moment ist es so, auch mit Hinblick auf feministische Außenpolitik, dass wir nicht glaubwürdig sind, dass es nur Worthülsen sind und Insta-Posts, und das klingt alles ganz gut, aber damit lassen sich diese politisch gescheiten Menschen in der Region nicht blenden. Insofern müssen wir da ein bisschen nachhaltiger werden und ehrlicher.
In dem Zusammenhang Haben Sie ganz persönliche Vorbilder, wenn es um ja Ehrlichkeit, um nachhaltig dranbleiben geht?
Gar nicht besondere Persönlichkeiten, die jetzt alle kennen, sondern eher wirklich die Frauen im Iran. Als ich das Buch schrieb, fragte ich meinen Kameramann, sag mal, welche mutige Frau fällt dir noch ein, über die ich auch noch berichten kann über oder schreiben kann, über die wir berichtet haben? Und dann sagt er, naja, denk doch einfach dran, wir sind doch einfach nur auf die Straße gegangen und haben mutige Frauen getroffen. Im Grunde genommen kannst du über 45 Millionen Menschen im Iran Geschichten schreiben. Insofern bin ich da tief geprägt von den Frauen und ihrem Mut im Iran. Ich würde mir wünschen, dass selbst wenn wir hier die Politik in der Welt und überhaupt die Welt und den Frieden nicht so richtig hinbekommen, die Macht einfach nicht haben, dass wir zumindest etwas demütiger dem gegenüber sind, was wir hier haben. Dass wir es mehr schätzen und vielleicht auch ein bisschen feiern. Also die Proteste jetzt in den letzten Wochen, die Menschen, die zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind, für Demokratie und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, die haben mich tief berührt, weil ich mich jahrelang fragte, wo seid ihr denn? Steht doch mal auf, lasst doch nicht die Populisten so laut sein. Lasst doch nicht diejenigen, die Hass schüren, so laut sein. Weil es sind nicht mehr, sie sind nur lauter. Und also die AfD hat jetzt, glaube ich, ein paar Punkte nachgelassen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das eine Wirkung hat. Und ich glaube, es hat eine Wirkung. Und das ist so oft in den letzten Jahren, als ich über Afghanistan die Frauen berichtet habe, über die Frauen in Kobane, die gekämpft haben gegen den Islamischen Staat, die Frauen im Iran, sagten mir immer alle, ja, aber wir können ja nichts machen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem jeder aufstehen kann und für die Demokratie kämpfen kann. Weil ich habe jahrelang berichtet, was es bedeutet, in einem Staat zu leben, in dem man der Willkür ausgesetzt ist.
Also schätzen wir und kämpfen wir für unsere Demokratie. Gut, dass wir sie haben. Sie wissen genau, wie es Menschen geht, die sie nicht haben. Vielen Dank, Frau Amiri. Ja, und wenn Sie auch die nächsten Folgen von Bayern gemeinsam stark nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch einfach. Wir werden in den kommenden Monaten immer wieder mit anderen prominenten Gästen sprechen, die uns inspirieren, auch über soziales Engagement zum Beispiel. Und wir verraten noch keine Namen, aber wer Fußball mag, der sollte unbedingt dranbleiben.
Gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.